Brasilien hat Neymar, Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo und Deutschland hat eine Mannschaft. Das hat angeblich der englische Fußballer Steven Gerrard während der Fußball-WM 2014 gesagt. Wir erinnern uns noch ganz dunkel, damals war Deutschland noch ein bisschen besser beim Fußball, hat sich nicht über irgendwelche Armbinden definiert und politische Botschaften mit Fußball vermischt. Da konnte Deutschland auch noch gewinnen. Da war WM auch noch im Sommer und da war alles noch gut. Und Deutschland war eine Mannschaft, hat zusammengekämpft. Eine echte Auszeichnung für eine Mannschaft in einer Mannschaftssportart, wenn Eintracht nicht nur im Namen der Fußballmannschaft steht, sondern auch das Herz einer Mannschaft ausmacht, miteinander das funktioniert. Wenn alle miteinander spielen, dann klappt das ganz gut. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, da hatten wir regelmäßig solche Jahrgangsturniere, jedes Jahr eine andere Sportart von Brennball über Handball, über Fußball, Basketball und dann auch zweimal Volleyball. In der 9. Klasse sind wir zusammengewürfelt worden, zwei Klassen, die vorher absolut Spinnefeind waren. Und die sollten jetzt auf einmal eine Klasse werden, die größte Klasse, die es jemals in unserem Gymnasium gegeben hat. Alles total komische Leute und jetzt heißt Spiel zusammen Volleyball. Und genauso haben wir auch Volleyball gespielt. Lauter Leute auf dem Feld in der Halle, keiner hat sich irgendwie bewegt. Jeder stand an seinem Punkt und wenn der Ball hier gekommen ist, dann haben wir keine Bewegung dahin gemacht, dann war der Ball halt da, Pech gehabt. Wir waren die absolut schlechteste Mannschaft, kein einziges Spiel gewonnen, sang- und klanglos Letzter geworden. Und dann, ein Jahr später, eine Klassenfahrt später, einige Diskussionen in der Klasse später, plötzlich steht diese Mannschaft wieder in der Halle. Wieder Volleyballturnier. Und da ging es ganz anders ab. Da hat man miteinander gekämpft, miteinander gerungen, man hat miteinander kommuniziert, man ist in den Ball reingesprungen, jeder Einzelne wurde angefeuert. Wir haben jedes Spiel gewonnen. Und wir waren Volleyball-Jahrgangsmeister in unserer Schule. Es hat plötzlich funktioniert, weil aus diesem Haufen von Leuten, die nichts miteinander zu tun haben wollten, eine Mannschaft geworden ist. Weil da ein Team geworden ist. Jeder hat sich für den anderen reingehängt. Gemeinsam kann man vieles erreichen. Und dafür muss man noch nicht mal so ein Haufen von Sportskanonen sein. Wir hatten nämlich die schlechtesten Individualisten hatten. Und trotzdem waren wir eine Mannschaft. Und nochmal auf den Fußball zurückzukommen, Vereine voller Stars sind auch nicht unbedingt immer die gewinnen. Geld schießt nicht immer Tore. Manchmal ist die Mannschaft eben besser als nur ein guter Einzelspieler. Und irgendwie passt das doch auch zur Gemeinde, oder? Klar, wir spielen jetzt nicht zusammen Fußball, auch wenn das ja auch eine gewisse Tradition hier hat im CVJM, Sport zu machen, zu kämpfen, die Mannschaft anzufeuern, das Team hinter dem Team irgendwie noch wichtiger fast als das Team auf dem Platz. Aber Gemeinde braucht auch das Miteinander von vielen. Gemeinde ist eben kein Haufen von Individualisten. Man hat den einen geistlichen Messi und der zieht halt alle mit. Ein Ronaldo, der für alle betet. Gemeinde soll Einheit sein, eine Gemeinschaft sein. Und die Unterschiedlichkeit ist ja gerade die große Ergänzung. Die Unterschiedlichkeit lebt für die Gemeinde, die Unterschiedlichkeit begeistert die Gemeinde. Jeder hat eine Aufgabe, jeder wird gebraucht und wenn jeder an seinem Platz seine Aufgabe wahrnimmt, dann läuft Gemeindearbeit gut, dann funktioniert es am besten. Und immer wieder betont Paulus ganz besonders, das ist ja im Neuen Testament, wir haben eben einen dieser Abschnitte gehört, vielleicht habt ihr das neulich auch in der Bibellese gehabt, als der Römerbrief dran war, das sind ja sehr herausfordernde Verse, die Paulus da weitergibt. Wie läuft das mit dem Miteinander? Achtet euch gegenseitig höher als den anderen. Und Paulus schreibt es nicht nur an die Römer, er schreibt das in ähnlichen Worten an die Korinther, an die Epheser, an die Kolosser und auch an die Philipper und irgendwie auch an die Galater. Und er schreibt es auch an Timotheus und er schreibt es an Titus. Und wenn Paulus heute leben würde, würde er es auch wahrscheinlich an die Kröffelbacher schreiben. Weil ich glaube, dass diese Herausforderung, wie leben wir Gemeinschaft, wie funktioniert das miteinander, dass diese Herausforderung zu allen Zeiten Gemeinden besonders getroffen hat. Ein Problem christlicher Gemeinschaften, christlicher Gemeinden. Wie funktioniert das, in Unterschiedlichkeit zusammenzuleben? Wie klappt das, wenn unterschiedliche Menschen eine Gemeinde bilden?
Wettstreitereien, klar, die würden wir nie so nennen, in der Gemeinde machen wir sowas ja nicht. Aber die Frage, wer geht eigentlich als Gewinner aus Diskussionen heraus? Wer kriegt seine Rechte, wer kriegt seine Meinung durch? Die liegen doch oftmals hinter dem Verhalten in Diskussionen, Entscheidungen und das prägt die Beziehungen auch in der Gemeinde. Irgendwo ist da doch dieser Wettkampf, Streitereien, Rechthabereien und so weiter. Und es wäre zu wenig, wenn Paulus jetzt einfach nur sagen würde, mach das halt nicht. Deswegen gibt er mehr als nur kluge Worte, verknüpft seinen Rat mit einem sehr praktischen Beispiel und das schauen wir uns an unter dem Thema So sehen Sieger aus auf dem Weg zu wahrer christlicher Gemeinschaft. Und dazu lese ich euch aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei oder vielleicht Selbstsucht und Überheblichkeit oder Ruhmsucht dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen, der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was Paulus hier schreibt, ist wie eine Anleitung auf diesem Weg zu wahrer christlicher Gemeinschaft. Wie kann das gelebt werden, dass Menschen zusammenkommen? Wie sehen Sieger eigentlich aus? Und das Erste, was Paulus uns zeigt, ist Leben in Gemeinschaft. Wer den Philipperbrief liest, der merkt sofort, dass die Gemeinde in Philippi für Paulus eine ganz besondere Gemeinde ist. Mit dieser Gemeinde geht er irgendwie anders um als in anderen Gemeinden. Auch wenn einzelne Ermahnungen da eingebaut worden sind, ist in diesem ganzen Brief eine sehr positive Stimmung zu hören. Und wir merken, Philippi ist nicht Korinth, wo Paulus ja ziemlich hart Dinge ankreiden muss, sie herausfordert. Und wir merken genauso auch, Philippi ist nicht die Gemeinden in Galatien, wo Paulus noch nicht mal einen anständigen Gruß am Anfang setzt, sondern eigentlich sofort im Galaterbrief mal richtig der Gemeinde sagt, Leute, bei euch hakt's, aber sowas von. Und bei den Philippern, da geht Paulus irgendwie anders rein. Da ist sehr viel von Freude die Rede, da ist sehr viel Lob, da ist sehr viel Positives. Es stimmt ihn zufrieden, zumindest in fast allen Bereichen. Und wenn wir hier den Anfang dieses Abschnitts lesen und Paulus diese rhetorischen Fragen stellt, dann merken wir ja auch etwas davon. Was ist eigentlich der Kern? Was sind die Werte, die diese Gemeinde ausmachen? Was ist den Philippern eigentlich wirklich wichtig? Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Ja, würden alle Philipper sagen, das ist uns wichtig. Wir wollen uns miteinander ermutigen im Namen von Jesus. Und Paulus fragt, es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Und die Philipper würden wieder sagen, ja, Das ist unsere Gemeinde, das wollen wir. So wollen wir miteinander umgehen. Wir wollen uns ermutigen, wir wollen uns trösten, wir wollen füreinander da sein, wir wollen uns gegenseitig sehen. So soll Gemeinde bei uns aussehen. Und das klingt doch wunderbar, so eine Gemeinde, die diese Werte lebt, die Mitmenschlichkeit praktiziert, die seelsorgerlich miteinander umgeht, die den Blick nach außen hat. Das klingt doch nach einer Traumgemeinde, oder? Da würden wir doch auch Mitglied werden wollen, vielleicht sofort eine Gemeindefusion anstreben wollen. Gemeinschaft, wo man füreinander da ist, wo man sich tröstet, wo man sich aufbaut, wo gelungene Beziehungen gelebt werden. Ein Traumort. Und Paulus freut sich darüber, aber er streut so ein bisschen Salz in die Wunde, gießt Wasser in den Wein. Dann sagt er, ihr habt diese Ziele, ihr habt diese Werte, dann macht die Freude vollkommen, indem ihr auch diese Werte wirklich lebt. Indem ihr sie nicht nur irgendwo toll aufgeschrieben habt, sondern indem man auch merkt, dass das euer Miteinander prägt. Nicht in allem herrscht diese scheinbar so gute Gemeinschaft. Und deswegen ermahnt Paulus ja die Gemeinde, dann macht meine Freude vollkommen, haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. So schön dieser erste Eindruck ist, so schön diese Werte von Gemeinschaft sind, so schwierig klingt es doch in diesen weiteren Erläuterungen, in diesen Herausforderungen, die Paulus weitergibt. Diese Gemeinschaft, die gewünscht ist, die angestrebt ist, sie bröckelt doch an so vielen Stellen. An so vielen Stellen wird es schwierig. Denn wahrscheinlich ist die Gemeinde in Philippi ja doch auch keine Traumgemeinde. Wir sind nicht im Paradies und wahrscheinlich ist die Gemeinde in Philippi wie jede andere Gemeinde auch. Eine Gemeinde, wo Leute zusammenkommen, die ganz unterschiedlich sind. Schon mal davon angefangen, dass Männer und Frauen in der Gemeinde zusammenkommen. Und das ist ja schon ein Wunder, dass das funktioniert. Dass dann Menschen zusammenkommen, die vielleicht schon 100 Jahre Christen sind, die einen christlichen Stammbaum haben, der noch weiter als Abraham zurückreicht. Dass dann da Menschen sind, die vielleicht aus dem Nachbarort dazugezogen sind, die sich noch nie an die Gemeinde gehalten haben. Menschen, die vielleicht beim Singen sogar mal aufgestanden sind. Menschen, die eine andere theologische Hintergrundprägung haben, die aus der Welt gekommen sind. Und all das wird zusammengeworfen und soll jetzt plötzlich Gemeinde darstellen. Unterschiedliche Temperamente kommen noch dazu, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und dann gibt es irgendwelche Themen, die plötzlich aufkommen in der Gemeinde und die haben eine solche Sprengkraft, dass sie diese gute Gemeinschaft und alles, was bisher gelebt worden ist, auseinandertreiben können. Themen, die die Gemüter erhitzen, die die Leute so gegeneinander aufbringen. Da fühle ich mich plötzlich ganz unwohl, weil ich denke, dass meine Sicht doch passen muss. Dass ich das Allheilmittel, das allein gültige Verständnis für eine Frage gefunden habe. Dass das doch die Idee ist, die den Schlüssel zum Erfolg bildet, den Stein der Weisen für Gemeindearbeit sozusagen. Und das Problem ist, dann merke ich, da hat doch noch jemand diese Ansicht in der Gemeinde. Da sind noch andere, die auch auf einmal so eine Meinung haben. Da sind noch andere, die haben auch ihre Ideen mitgebracht. Da sind auch andere, die haben auch Überlegungen angestrebt. Und der eine zieht nach hier, der nächste zieht nach da. Einer geht zurück, einer geht vorwärts. Jeder in seinen Bereich. Aber das eigentliche Ziel ist plötzlich aus den Augen gegangen. Es gibt Raum für Auseinandersetzungen. Manche Themen haben das Zentrum überlagert. Als hätte jemand einen großen Vorhang genommen und hätte den über das Kreuz geworfen. Oder hätte das vielleicht sogar rausgenommen. Das ist völlig egal, weil mir die Farbe der Tischdecke nicht mehr passt. Da gucke ich immer drauf, wenn ich in den Gottesdienst komme. Wer hat eigentlich entschieden, dass dieser Fußboden hier hinkommt? Und wieso haben wir keine Gardinen? Das Ziel ist nicht mehr klar und schon geht es los. So ein Lagerkoller, Man sitzt zusammen, keiner weiß mehr, wo wollen wir eigentlich hin, und weil es nicht nach vorne geht, weil es überhaupt nirgendwo mehr hingeht, fängt man plötzlich an, sich miteinander zu reiben. Warum ist der andere eigentlich immer noch da? Warum muss der immer die gleichen Fragen stellen? Warum muss der immer das Gleiche, immer? Das war doch auch schon so, und das, oh, muss das sein? Und wir merken an der Stelle, wie wichtig das ist, dass Gemeinde weiß, wohin sie geht. Das ist eine große Herausforderung, den Weg zu finden, immer wieder neu zu überlegen, wie kriegen wir das hin, den Auftrag zu leben, wie kriegen wir das hin, das, was Jesus sagt, in unsere Welt herunterzubrechen, dass wir Menschen erreichen. Wie kriegen wir das hin, unseren Fokus neu in den Blick zu nehmen? Wie klappt das? Und wie schnell gehen doch eigene Gedanken, eigene Gefühle, eigene Wünsche höher und werden wichtiger. Aber dann bin ich ja plötzlich der Mittelpunkt. Dann bin ich ja der, der die Dinge vorgibt für die Gemeinde. Dann bin ich ja der, um den sich die Gemeinde drehen soll. Und das Problem bei der Sache ist, ich bin da nicht alleine. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr, die das von sich sagen. Da sind noch mehr, die meinen, ich habe das Wort verstanden. Ich weiß, wo es lang geht. Und dann ist vielleicht Gemeinde gar nicht so viel anders als eine Ehe. Da ist es ja schon herausfordernd genug. Und jemand sagte mal, die Ehe heißt ja deswegen Ehe, weil da zwei Egoisten sind und in der Mitte ist der Herr. Sonst würde das nicht funktionieren. Weil zwei, die sich nur um sich drehen, die können nicht zusammenkommen. Und wenn wir in der Gemeinde mit 30, 40, 50 Leuten zusammenkommen und alle drehen sich nur um sich, wie soll das da funktionieren, dass man einander sieht? Wie soll das da funktionieren, dass man irgendetwas erreicht, wenn man nicht eine gemeinsame Mitte, einen gemeinsamen Punkt hat? Den Weg, den Paulus hier weist, wie das funktioniert, ein Schlüssel, wie diese ganzen um sich selbst Drehenden zueinander finden können, ist ein anderer. Und das ist Demut. Demut, eine neue Tugend. Eigentlich ist Demut nichts anderes als die Entfaltung des Liebesgebots von Jesus. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieser Weg ist damals wie heute eine Herausforderung. Im Denken der griechischen Kultur gab es dieses Wort Demut nicht. Demut war keine Tugend, die man hatte. Keiner der griechischen Philosophen oder auch der römischen Philosophen, der großen Wissenschaftler hat dieses Wort gebraucht, weil das keiner gelebt hat. Ohne die Einflüsse des Christentums würden wir heute Demut auch nicht kennen. Und ganz ehrlich, Demut ist für uns immer noch schwierig genug. Es ist nicht so leicht, sich selbst zurückzunehmen. Es ist nicht so leicht, einen anderen höher zu achten. Wie ist das denn, wenn nicht mein Geschmack getroffen wird? Wenn nicht die Lieder gesungen werden, die ich gerne singen würde? Wie ist das, wenn ein Projekt anders gestaltet wird, als ich mir das gewünscht habe? Wenn andere Dinge gemacht werden? Wenn Fragen anders beantwortet werden, als ich das wollte? Wenn nicht nach meinem Plan gearbeitet wird? Wenn meine Gedanken nicht vorkommen? Und Demut gibt uns da einen anderen Schlüssel, weil eben nicht meins in den Vordergrund gestellt wird. Mein Verhalten soll nicht so sein, damit ich deswegen besonders angesehen werde. Paulus schreibt, tut nichts aus Eigennutz, aus Ruhmsucht, aus Ehrgeiz. Und das schleicht sich immer wieder ein, weil das ganz tief in uns drin ist. Dieser Dauerwettkampf, dieses ich muss noch besser werden, ich muss mehr anerkannt werden, ich muss mir die Wertschätzung verdienen, ich muss doch was dafür tun, dass ich gesehen werde. Und wenn ich nicht gesehen werde, dann bin ich richtig eingeschnappt, weil ich habe doch so viel gemacht. Das müsste doch anders sein. Und Paulus sagt, Einheit funktioniert nicht durch Wettstreit, Einheit funktioniert durch Demut. Und Einheit durch Demut bedeutet, die Belange des anderen in den Blick zu bekommen, nicht nur auf die eigenen Interessen fixiert zu sein, sondern vielleicht sich mal die Frage zu stellen, warum denkt der andere eigentlich so? Kann ich versuchen zu verstehen, wie eine Person auf diese Antwort gekommen ist? Kann ich mich da reindenken in das, was da ist? Gemeinde ist kein Selbstverwirklichungsverein. Selbstsucht, Egoismus, Fixierung auf die eigene Agenda, das lässt sich nicht mit diesem Liebesgebot von Jesus unter einen Hut bringen. Das lässt sich nicht mit Einmütigkeit verbinden. Dient es dem Nächsten? Ich glaube, das ist die Grundfrage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Dient es dem Nächsten, dass eine Entscheidung so und so getroffen ist? Und kann ich das so sehen? Kann ich damit leben, dass vielleicht nicht meine Interessen getroffen werden? Kann ich das Wohl des anderen höher stellen als meine eigene Idee, meine eigenen Interessen? Und wenn gegenseitige Unterordnung gelebt wird, dann müssen wir auch verstehen, dass es da nicht darum geht, keiner ist besser oder schlechter. Denn das lehrt uns ja das Evangelium, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir alle gleich viel vergeben bekommen müssen, ganz egal, wer wir sind. Wenn wir ehrlich sind, ist in unserem Leben mehr Sünde, als wir gedacht haben. Und wir alle leben davon, dass wir alle, ganz egal, wer wir sind, in Jesus geliebter sind, als wir das jemals zu hoffen gewagt haben. Und wenn ich das verinnerliche und weiß, wir sind da gleich, dann muss ich nicht anfangen, in irgendeinen Wettstreit mit jemand anderem aus der Gemeinde zu treten. Dann kann ich damit leben. Dann kann ich den anderen achten. Dann kann ich den anderen lieben, denn er wird ja von Jesus auch geliebt. Selbst wenn ich denke, diese Person, ganz ehrlich, ja, aber Jesus liebt sie. Er liebt die Person genauso, wie er dich liebt. Und wenn du in den Spiegel schaust, denken genügend andere Leute vielleicht über dich, was für eine Person. Paulus ist davon überzeugt, dass die Veränderung im Denken, dieses den anderen höher achten, sich zurücknehmen, demütig sein, dass das der Schlüssel ist für wahre Gemeinschaft, dass das ein unglaubliches Potenzial hat, dass Konflikte entschärft werden, dass Einheit, Eintracht entstehen kann und dass das Gemeinschaft ist, die andere Leute anzieht. Weil Hauen und Stechen, das gibt's überall. Aber was ist, wenn Gemeinde die Gegenkultur dazu bildet? Wenn Gemeinde das anders lebt, als es in so vielen Familien ist, als es in anderen Vereinen ist, als es in den Betrieben ist, als es in der Gesellschaft ist. Was wäre, wenn Gemeinde anders wäre? Ja, und das lässt sich leicht sagen. Lebt das doch mal. Macht mal. Paulus ist so gnädig zu uns, dass er sagt, ich zeige euch mal ein Vorbild, wie das wirklich praktisch werden kann. Und Paulus zeigt uns Jesus das Vorbild. Hier sollen die Philipper Orientierung finden, wie das mit dem demütigen Lebensstil funktioniert. Er schreibt, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und das, was jetzt kommt, ist dieser bekannte Christus-Hymnus, dieses Lied über Jesus. Eigentlich so ein ganz schneller heilsgeschichtlicher Überblick, was da alles passiert. Und es zeigt uns, Jesus hat eine ganz andere Mentalität. Bei ihm geht es nicht um das Abgeben eines guten Bildes. Bei Jesus geht es nicht darum, sich in den Vordergrund zu stellen, nicht um Selbstverwirklichung. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Es ist das Wunder, was wir an Weihnachten bedenken. Gott wird Mensch, er wird einer von uns, er kommt herunter auf unsere Stufe, er lebt unser Leben. Aus der göttlichen Herrlichkeit, aus einer Welt, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Eine Welt, wo es nichts gibt, was uns belastet. Die perfekte Beziehung lebt er dort. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die perfekte Liebe ohne irgendwelche Voraussetzungen, ohne irgendwelche Vorurteile. Eine Welt, wo keine Krankheiten sind, wo keine Sünde ist. Eine Welt, wo kein Gemotze ist. Eine Traumwelt. Und Jesus sagt, ich verlasse diesen perfekten Ort. Ich verlasse diesen perfekten Ort und komme herunter auf diese Welt. Er geht auf die niedrigste Stufe, er verzichtet auf die Vorrechte, die ihm als König dienen, die ihm gehören, die ihm zustehen. Und er sagt, ich gehe darunter aus einem einzigen Grund, weil ich weiß, dass die, die ich so sehr liebe, die Menschen auf der Welt in einer Welt leben, die das nicht haben. Einer Welt leben, die zerfressen ist von der Sünde, die zerfressen ist vom Egoismus. Und die Menschen zerfressen sich auch noch gegenseitig. Und wenn ich nicht diesen Schritt aus dem Perfekten herunter in das Unperfekte gehe, dann werden sie daran kaputt gehen. Und ich zeige, was wirkliche Liebe ist. Er verzichtet auf die Herrlichkeit, er kommt in die Einfachheit der Welt. Er wird ein Diener, er verlässt seinen Palast. Und das Ganze geht sogar so weit, dass Jesus bereit ist, für uns zu sterben. Den schändlichsten Tod, den man sich in der damaligen Zeit vorstellen konnte, den nimmt Jesus auf sich für uns. Er stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz, unschuldig. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein, singen wir oft Weihnachten. Und wenn es darum geht, wie Gemeinschaft gelebt werden kann in der Gemeinde, wie das funktioniert, wie Einheit ist, dann sollen wir uns an diesem Vorbild orientieren, an diesem Vorbild von Jesus, an der Bereitschaft, sich selbst zu erniedrigen, an der Bereitschaft, das Beste aufzugeben zum Wohl des anderen, an der Bereitschaft, mich selbst zurückzunehmen, nicht an meinen Dingen festzuhalten, sondern zu sagen, ich diene meinem Gegenüber, ich diene jemand anderem. Und diese Haltung widersprach schon damals dem Geist der Antike, wo man sich nicht selbst erniedrigt hat. Aber es ist auch nicht der typische Weg von heute. Das würde keiner gehen. Und vielleicht ist in deinem Kopf jetzt auch schon diese Frage aufgegangen, ja, wer müsste mir denn jetzt eigentlich mal dienen? Mir ist diese Frage diese Woche mehrfach durch den Kopf gegangen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, Jochen, es lohnt sich, diesen Text noch ein paar Mal durchzubuchstabieren. Dann hast du es nämlich noch nicht verstanden. Wenn du noch darauf wartest, wer soll dir jetzt dienen, hast du den ersten Schritt noch nicht gemacht. Ganz egal, wer mir dient. Ich soll zuerst dienen, den anderen. Das ist der Schritt. Ich soll auf Dinge verzichten. Ich soll vielleicht auch meinen schönen Ort mal verlassen, um auf einen anderen Schritt loszugehen. Das, wo ich mir meine Herrlichkeit aufgebaut habe, mal verlassen zum Dienst des anderen. Und wir merken, wie schwer das fällt. Also vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr an so einem paradiesischen Urlaubsort seid, wie schwer das fällt, aus dem Urlaub wieder in den schnöden Kröffelbacher Alltag zurückzukommen. Dabei ist doch Waldsolms auch das Paradies, oder? Also es lohnt sich, sich auch mal von diesen Dingen loszureißen, mal aus dem wegzugehen. Wenn wir es schon nicht schaffen, und wenn wir uns so schwer tun, dann nochmal zu überlegen, was hat Jesus eigentlich aufgegeben? Der war an einem Ort, der war besser als der tollste Urlaubsort, wo es vielleicht super dicke Fleischportionen gibt und Getränke zu günstigen Preisen. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was Jesus gehabt hat im Himmel. Und er ist aus Liebe zu uns diesen Weg gegangen. Ich muss nicht mehr der Herr sein, sondern ich werde auch zum Diener. Ich bin bereit, mich zurückzunehmen. Ich bin bereit, mich zurückzustellen. Und Demut hat dann Sprengkraft. Da, wo ich mich auf den Weg mache, das Gegenüber, den anderen zu verstehen, seine Position, seine Gedanken zu verstehen. Nicht einfach nur zu denken, es war mir eh klar, dass die Person so gedacht hat, sondern zu hinterfragen, wo kommt das eigentlich her? Was steckt dahinter? Gemeinsam sich auf den Weg zu machen, im Gespräch zu sein. Da kann Jesus wirken. Da, wo ich bereit bin, den ersten Schritt zu gehen, eben nicht darauf zu warten, wann wird mir endlich gedient, sondern zu sagen, ich diene jetzt als erstes. Ich mache den ersten Schritt. Ich gehe auf jemand anderen zu. Ich warte nicht, dass jemand zu mir kommt und mich um Vergebung bittet. Ich gehe einfach selber. Ich bin der Erste. Da kann Jesus wirken und Beziehungen erneuern. Und ja, wir werden auf diesem Weg immer Lernende bleiben. Das wird jeden Tag ein Kampf für uns sein, dieses Umdenken zu praktizieren. Demut, Sanftmut, Geduld einzuüben, das ist ein lebenslanger Prozess. Und vielleicht wird es schon gleich auf die Probe gestellt, wenn ihr mit dem Auto nach Hause fahrt und die Sonntagsfahrer unterwegs sind, wie demütig und geduldig ihr dann seid. Aber wenn ich mich auf Jesus ausrichte, wenn ich ihn im Gebet um Herzensveränderung bitte, wenn ich sage, Jesus, ich will das, ich kann es nicht, aber ich weiß, du bist die Quelle perfekter Liebe und perfekter Demut, präg meine Gedanken neu, präg mein Denken neu, mein Herz neu, meinen Blick auf die anderen neu, meine Liebe zur Gemeinde und meine Liebe zu den anderen hier in der Gemeinde, dann wird sich in unserem Miteinander was verändern. Und vielleicht wird dann auch über uns gesagt, von anderen, die sind eine Einheit, eine Mannschaft, kein Haufen von auf Selbstverwirklichung fixierten Individualisten. Jesus geht uns voraus, gehen wir ihm nach. Sind wir bereit, Demut zu leben, zu praktizieren, unsere Fähigkeiten nicht in den Vordergrund zu stellen, um uns damit groß werden zu lassen? Kann ich damit leben, dass die Bedürfnisse einer anderen Person vielleicht vordergründig mehr befriedigt werden als meine, mehr beachtet werden? Kann ich meine Bedürfnisse zurückstellen und das aushalten, weil ich weiß, jemand anderem wird gerade gedient? Jemand anderes erlebt Jesus gerade, er wächst im Glauben. Kann ich mich da so zurückstellen? Kann ich das aushalten in dem Wissen, dass bei all den Bedürfnissen, die ich in meinem Leben spüre, ich von dieser Erfüllung der Bedürfnisse nicht das erwarten kann, was ich von Jesus erwarten kann? Dass mich die Stillung meiner Bedürfnisse nicht wirklich zufriedenstellt? Dass ich am Ende immer noch wie so ein brüllendes Baby bin, was Hunger hat? Dass nur Jesus der ist, der mich wirklich tief befrieden kann, der mich wirklich erfüllen kann, der mir wirklich alles gibt. Wirkliche Anerkennung, wirkliche Liebe. Eben nicht das, was ich aus Rechthaberei, aus Stolz und aus Hochmut herausziehen kann. Und Paulus sagt, das ist der Schlüssel für wahre Gemeinschaft, in Demut leben, in Demut miteinander umgehen, einen anderen Blick auf die Menschen haben. Das, was vielleicht für uns wie eine Niederlage aussieht, ist aber bei Jesus keine Niederlage. Da, wo Jesus wie der Verlierer aussah am Kreuz, hat er den großen Sieg errungen. So sehen Sieger aus. Und dieser Weg hat noch einen dritten Aspekt, den Paulus ganz zum Schluss kurz anspricht, das Lob Gottes. Diese Unterstellung von Jesus unter Gottes Willen führt ja nicht dazu, dass er der absolute Loser ist, sondern Paulus sagt, deswegen hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, einen Ehrentitel. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm beugen, weil Jesus eben nicht der Loser aus Nazareth ist. Nein, weil Jesus der Herr aus Nazareth ist, der Herr dieser Welt, der Herr der ganzen Welt, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der, der an jedem Tag da ist, der, der dich sieht in deiner Situation, der, der dir vergeben hat, der absolut perfekte Liebe lebt. Jesus trägt diesen Ehrentitel und deswegen werden sich einmal vor ihm alle auf die Knie werfen, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Alle werden anerkennen, dass er der Herr ist, selbst die, die jetzt noch über ihn spotten. Und sie werden ihn anerkennen als den Herrn und sie werden dadurch Gott, dem Vater, die Ehre geben, der dadurch nämlich sein Herz gezeigt hat, sein Herz voller Liebe für diese Welt, für diese Menschen, das Herz, was bereit war, das Wichtigste, das Beste zu geben, um die Welt zu erlösen. Ein überragender Sieg, den Jesus errungen hat. Deshalb gehört ihm die Ehre. Und auch wenn wir bereit sind, uns zurückzustellen, wenn wir bereit sind, den anderen höher zu achten, bereit sind, aufeinander zuzugehen und Vergebung zu leben, ist das ein Moment, wo wir Gott ehren. Weil wir nämlich anerkennen, dass wir Gott brauchen, dass es Gott ist, der das überhaupt möglich werden lässt, dass es Gott ist, der so einen Individualistenhaufen zu einer Gemeinde zusammenschweißt. Und wer bereit ist, sich zurückzustellen, der wird auch erleben, wie Gemeinschaft gestärkt wird, dadurch, dass man andere viel besser versteht. Wenn ich nicht immer mein Ding durchdrücken muss, kann ich vielleicht die Bereicherung erleben davon, dass andere Ideen ja tatsächlich auch ganz gut sind. Dass andere einen super Blick haben auf diese Welt, dass andere geistliche Erkenntnis haben, dass man sich miteinander austauschen kann, dass jemand anderes ja sogar auch beten kann. Und dass auch wenn ich 100 Jahre Gebetserfahrung habe, dass das trotzdem nicht heißt, dass mein Gebet wirkmächtiger ist, als das von jemand, der einfach nur sagt, Herr, hilf. Und wer bereit ist, den unteren Weg zu gehen, der zeigt die Größe für was Größeres. Der wird treu erfunden und wertvoll dafür erfunden, mal noch mehr zu dienen. Jemand sagte mal, wer nicht bereit ist, die Toilette zu putzen, der darf auch kein Leiter sein. Wer nicht bereit ist, auch untere Wege zu gehen, der muss sich nicht erwarten, dass er irgendwann mal als der evangelikale Rockstar gilt. Vor allem aber ist, wie gesagt, der Weg der Demut der Weg, um Gott zu loben, weil es nicht um mich geht, weil es nicht meine Leistungen sind, nicht meine Fähigkeiten, sondern es ist Gott, der alles für uns tut, der in uns wirkt. Es ist sein Wille, sein Geschenk, seine Leistung, sein Verdienst, dass wir zusammenkommen. Das, was er durch Jesus getan hat. Wenn dich jetzt also jemand fragt, das hast du heute in der Predigt gehört und du sagen sollst, wir haben über den Weg wahrer christlicher Gemeinschaft gesprochen. Und dann die Frage ist ja, wie geht denn dieser Weg? Wie funktioniert das? Was ist die Antwort, wie wahre christliche Gemeinschaft gelebt werden kann? Dann haben alle die, die in Bayern im Urlaub waren, einen Riesenvorteil. Denn du wirst jeden Tag mehrfach daran erinnert, was die Antwort auf diese Frage ist. Servus. Und zwar nicht, na servus, im Sinne von, das wird eh nichts, sondern servus, der Gruß. Man hört ihn ja ständig, selbst bis zu uns ist das mittlerweile über den Weißwurst-Äquator ja rübergekommen, mit dem Servus. Und dieses Wort leitet sich ja aus dem lateinischen Wort, von dem lateinischen Wort servus für Diener ab. Also wir könnten auch sagen, wenn wir einem Bayern begegnen, zu Diensten, das würde ähnlichen Klang haben oder einfach immer sagen, ich bin euer Diener. Ist vielleicht im Wanderurlaub auch ganz dankbar, wenn die Leute dann ihren schweren Rucksack abladen und dir aufladen und sagen, hast du doch gesagt, jetzt mach mal. Aber dann haben wir verstanden, um was es geht. Ich bin dein Diener. Ich stelle mich für dich zurück. Und vielleicht sollten wir das überlegen, ob das ein Output aus Refocus ist, dass wir jetzt hier Servus als Grußformel durchsetzen für unsere Gemeinde. Weil das unser Miteinander nämlich prägt. Wenn ich den anderen sehe und sage Servus und nicht im Sinne von Hallöchen, weil man es halt sagt, sondern mit tiefster Überzeugung, ich bin dein Diener. Ich bin für dich da. Wenn wir in dieser Servus-Haltung leben und uns dann noch von dem Oberservus Jesus beschenken lassen, dann wird sich einiges ändern in unserer Gemeinde. Und das Gleiche gilt auch für unsere Familien, für die Ehen, für die Freundschaften, für unser Arbeitsumfeld, in dem wir stehen. Diese Servus-Gemeinschaft, das ist wahre christliche Gemeinschaft, ansteckende Gemeinschaft. Also was ist der Weg zu wahrer christlicher Gemeinschaft? Servus. So sehen nämlich Sieger aus. Menschen, die offen sind für andere, Menschen, die Gemeinschaft leben wollen und Menschen, die füreinander da sind, die von Jesus geprägt sind und damit ihn auch in dieser Welt verkündigen. Lasst uns darum beten, dass wir Servus-Gemeinschaft werden. Jesus, und wir sind so dankbar dafür, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen, auf die Erde zu kommen für uns, dass du nicht an deinen Privilegien festgehalten hast, dich daran geklammert hast, sondern gesagt hast, ich gebe das auf, damit noch viele Menschen das erleben können, damit noch viele Menschen Vergebung und Liebe erkennen, Wertschätzung, die nicht aus Leistung herauskommt, sondern die einfach da ist, dass sie heile Beziehungen erleben können. Und du hast den Weg dafür möglich gemacht, als du auf die Erde gekommen bist, als du dich erniedrigt hast und bis ans Kreuz gegangen bist. Und du hast die Macht der Sünde durchbrochen, die uns immer wieder nur um uns drehen lässt, die uns einredet, du sollst sein wie Gott und tu alles dafür. Und Jesus, so stehen wir vor dir, sind hier vor dir und bitten dich, dass du unser Herz veränderst, dass du unsere Gemeinschaft zu einer Servus-Gemeinschaft werden lässt, die bereit ist, den anderen höher zu achten, die bereit ist zu lieben, auch da, wo ich vielleicht jemand anderen nicht verstehe, die bereit ist, nachzufragen, die bereit ist, zu schauen, sich zu kümmern, mitzutragen, zu beten. Herr, es ist ein weiter Weg und es ist eine Riesenherausforderung, vor der wir stehen. Wir können das nur mit dir schaffen und deswegen bitten wir dich, Herr, dass du uns da veränderst, dass du unsere Gemeinschaft, unser Miteinander dadurch belebst, neu stärker werden lässt und dass das anziehend ist für Menschen, die das sehen, die sich danach wünschen, in solchen Beziehungen zu leben, weil sie so oft das Gegenteil erleben. Gib, Herr, dass das gelingt, dass wir das hier leben können. Vergib uns, wo wir es nicht gelebt haben und schenk uns immer wieder diese Chance zum Neubeginn, so zu leben wie du, durch dich. Wir wollen dir nachfolgen, Herr. Amen.